Es ist sehr schön, hier stehen zu dürfen. Es ist ja ein ganz besonderer Tag. Es ist der höchste Feiertag von uns Christen. Und es ist eine Ehre für mich, dass ich hier stehen darf und an diesem ganz besonderen Tag was weitergeben darf. Und heute ist Karfreitag. Heute soll es natürlich um das Kreuz gehen. Es soll darum gehen, was ist das Evangelium, was ist die Botschaft des Kreuzes. Und als ich in der Vorbereitung war und mir darüber Gedanken gemacht habe, über das Evangelium und auch über die Botschaft des Kreuzes, habe ich mir eine Frage gestellt. Und zwar, wie viel Raum hat das Evangelium eigentlich in meinem Leben und wie viel Raum hat das Evangelium im Gemeindeleben? Wie viel beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Evangelium? Was ist das Evangelium? Das ist gar nicht so leicht und ich habe mich dann mal auf die Suche gemacht, auch was andere Theologen oder Pastoren dazu sagen. Und ich habe auch ein Zitat eines amerikanischen Pastors gefunden, der sich viel mit dem Evangelium befasst hat, der sich auch viel damit befasst hat, was ist eigentlich die Aufgabe vom Evangelium in der Gemeinde. Und er schreibt, das Evangelium wird oft als der Babyschritt in den Glauben gesehen. Anschließend dann kann man sich den tieferen Dingen widmen. Das, schreibt er dann weiter, das ist eine Geringschätzung des Evangeliums. Das Evangelium ist unser täglich Brot. Jetzt ist natürlich so, dass hier niemand denken wird, okay, Evangelium einmal Babyschritt, danach brauche ich es nicht mehr. Denken wird es keiner. Die Frage ist, wie sieht es in unserer Praxis aus? Wie viel Raum geben wir dem Evangelium? Wie gut kennen wir das Evangelium? Wissen wir, was es mit uns macht? Und das ist auch heute mein Ziel und darum soll es gezielt gehen. Was ist das Evangelium? Was bedeutet es, dass Christus am Kreuz gestorben ist? Und das ist mein Ziel heute, dass wir wirklich ein tieferes Verständnis davon bekommen, von dem Kreuz, was Jesus getan hat an diesem Karfreitag, dass wir dort wirklich eintauchen und dieses Evangelium Gottes, die gute Botschaft, was übersetzt heißt, das wirklich tiefer verstehen dürfen. Und ich werde das so machen, ich werde gleich die Geschichte der Kreuzigung erzählen. Da wird es vor allem auch um den praktischen Teil gehen, also wie ist eine Kreuzigung im Römischen Reich abgelaufen. Und dann möchte ich drei Kreuzesworte auslegen. Ich habe sie euch auch mal mitgebracht. Es gibt ja 7 Kreuzesworte. Das sind die Worte, die Jesus am Kreuz noch gesprochen hat. Und ich werde 3 davon auslegen. Nämlich das erste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als zweites dann, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als drittes, es ist vollbracht. Bevor wir einsteigen, will ich noch beten. Allmächtiger Gott, liebender Vater, du hast deinen Sohn für uns gegeben, du hast aufgrund unserer Missetaten deinen Sohn geschickt. Und wir können vermutlich nicht in Worte fassen und unser Verstand kann es nicht greifen, was für eine tiefe Bedeutung es hat. Und doch wollen wir dich darum bitten, dass du uns heute ein tieferes Verständnis dafür gibst, was du getan hast am Kreuz, dass wir verstehen dürfen, was es für eine Bedeutung für unser Leben hat und dass wir es tiefer verstehen dürfen, Herr Jesus. Bitte nicht, dass du auch all diese menschlichen Gedanken wegnimmst und verwirrst, die göttlichen aber festigst, dass wir Täter deines Wortes werden können, Herr Jesus. Das beten wir in deinem Namen, dir zur Ehre. Amen. Also wie gesagt, als erstes die Hinführung, will ich etwas über die Kreuzigung erzählen einfach. Denn wir reden oft in Gemeinden darüber, wie krass das ist, dass Jesus unsere Sünden genommen hat. Und das ist auch absolut krass, aber was wir oft vergessen und was auch ziemlich krass ist, ist, wie so eine Kreuzigung abgelaufen ist im Römischen Reich. Und dazu will ich die Geschichte, wie wir sie in den 4 Evangelien, man kann die alle so ein bisschen zusammentun, dann hat man 4 Blickwinkel, will ich die ein bisschen erzählen und dann ein bisschen was Technisches zu erzählen von der aus der römischen Sicht. Ich starte also da, dass Jesus vor den Hohen Rat gezogen wurde, er wurde ja gefangen genommen, wurde vor den Hohen Rat gezogen. Und die haben dann versucht, ihn anzuklagen. Das haben sie gemacht, indem sie ganz viele Lügen über ihn erzählt haben. Sie haben irgendwelche Dinge vorgeworfen. Es hat aber nicht geklappt, weil jeder was anderes gesagt hat. Jeder hat irgendeine andere Lüge erfunden. Sind irgendwie nicht auf einen Nenner gekommen. Und schließlich ist dann der Hohepriester hingegangen zu Jesus selbst und hat gesagt, Jesus, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Also jetzt musst du die Wahrheit sagen. Bist du Gottes Sohn? Bist du der Christus? Und Jesus schaut ihn an und sagt, genau, das bin ich. Was macht der hohe Priester? Er zerreißt seine Kleidung. normalerweise kennen wir es aus dem Alten Testament, es ist ein Zeichen von Trauer, wenn man seine Kleider zerreißt. Hier als hohe Priester ist aber was anderes, nämlich mussten die hohen Priester, wenn sie Zeuge einer Gotteslästerung wurden, ihre Kleider zerreißen, dass jeder sieht, nein, das war falsch. Der hohe Priester hat das als Gotteslästerung gesehen, das ist falsch, er lästert gegen Gott. Und so, das war auch sein Anschuldigungspunkt dann. Die Menge ist aufgetobt, weil sie es eben gesehen haben, oh, der zerreißt seine Kleidung, das war Gotteslästerung. Die ganze Menge schreit, schuldig, schuldig, tötet ihn. Und sie fingen an, sie spuckten ihn an. Sie fingen an, mit Fäusten zu schlagen, ihm Ohrfeigen zu geben. Sie binden ihm eine Augenbinde um und schlugen ihn weiter auf ihn an und sagten, du bist doch der Christus. Wer war's? Wer hat dich geschlagen? Sag's uns, prophezei's uns. Sie verspotteten ihn. Das war noch am Abend. Am nächsten Morgen ging es dann weiter. Sie schleppten ihn dann vor Pilatus. Die hohen Priester selber konnten nämlich das Recht nicht ausführen, sondern nur die Römer. Aber Pilatus konnte auch keine Schuld an ihm feststellen. Er sagt, der ist unschuldig. Aber die hohen Priester, was haben sie gemacht? Sie haben die Menge so in Aufruhr gebracht, dass sie alle schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und wir wissen, so war es auch. Pilatus hat ihn verurteilt. Jesus wird verurteilt und abgeführt. Jetzt, was ist das Erste, was wir lesen, was Jesus erdulden musste? Das erste Wort, was kommt, ist, dass Jesus gegeißelt wird. Geiseln, also auspeitschen, da liest man schnell mal drüber oder man denkt, okay, auspeitschen, da wird sicher so ein bisschen Leder genommen und auf den Rücken gehauen, es tut weh und dann sind da rote Streifen. So war das aber nicht im Römischen Reich, sondern im Römischen Reich war das Geiseln sogar eine Todesstrafe, also eine Folterungsmethode. Die hatten ein extra Werkzeug dafür, das heißt Flagrum. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das ist wie gesagt ein römisches Folterinstrument, mit dem diese Peitschenhiebe, diese Geiselung stattgefunden haben. Und das ist nicht ein normaler, das sind nicht normale Lederriemen, sondern wie ihr seht, sind ganz viele Dinge dran. Das ist einmal Knochenspitze und einmal ist ganz unten, man sieht es nicht so gut, weil es unscharf ist, aber sind Bleistückchen, die eine Form eines Widerhaken haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, man wurde 40 Mal wurde man geschlagen damit. Jeder Schlag hat dieser Widerhaken sich in deine Haut reingebohrt und es wurde wieder rausgerissen. Wir lesen, also nicht bei Jesus lesen wir nur Geiselungen, aber wir lesen bei anderen Geiselungen, dass es so schlimm war, dass die Organe aufgelegt wurden, dass man die Niere gesehen hat. Die Knochen wurden aufgelegt und die Organe wurden aufgelegt. Und wie gesagt, die meisten sind dabei gestorben. Die haben es gar nicht überlegt, weil es so schlimm war. Und auch Jesus wird dort extrem zugrunde gerichtet. Und leider, leider, die Römer sind echte Tötungsprofis geworden. Sie haben über die Zeit das so gut, so perfektioniert, dass sie genau wussten, oh, der hat nicht mehr lang zu leben, jetzt hören wir lieber auf, machen wir nur 30 Schläge heute. Das heißt, auch Jesus wurde sehr wahrscheinlich bis kurz vor dem Tod kaputt geschlagen, der Rücken aufgeschlagen. Das war aber noch nicht das Ende des Leiden Jesu, sondern anschließend haben sie ihn gepackt. Sie haben sich um ihn versammelt, sie haben ihn in die Mitte gestellt. Und was machen sie? Wir haben es auch gerade gesungen. Sie haben einen Umhang umgelegt. Das war vermutlich so ein Soldatenumhang, die Römer ja immer hatten. Das haben sie ihm umgelegt auf den aufgeschürften Rücken. So ein Vorhang, so ein Umhang, es muss unfassbar, ja, es klebt dann ja. Ja. Sie haben ihm eine Dornkrone aufgesetzt. Sie haben ihm ein Rohr in die Hand gegeben als Zepter, als Krone. Und sie schlugen weiterhin auf ihn ein. Er war eh schon eigentlich kurz vorm Tod. Er muss dort gekniet haben, komplett fertig, verblutet und sie schlugen weiterhin auf ihn ein und weiter verspotteten ihn, gingen hin, sagen, na du König der Juden, gegrüßt seist du, na? Und weiter, sie schlugen auf ihn ein. Und dann ging es los, sie führten ihn ab zur Kreuzigung. Wir lesen im Johannesevangelium, dass er sein Kreuz selber hinaustrug. Also bei den anderen lesen wir, dass Simon gezwungen wurde, es zu tragen. Bei Johannes lesen wir aber noch, dass er es hinaustrug. Also vermutlich aus dem, wo sie waren. Und Jesus konnte das aber nicht mehr. Deswegen wurde dann eben dieser Simon dazu gezwungen, dieses Kreuz zu tragen. Also auch das wieder ein Hinweis, wie unfassbar er hingerichtet wurde. Denn man hat nicht das ganze Kreuz getragen, sondern nur den Querbalken. Und ein 30-jähriger Mann kann einen Querbalken tragen. Er muss unfassbar zerprügelt, unfassbar fertig schon sein in diesem Moment, dass er nicht mal mehr den Querbalken des Kreuzes tragen konnte. Dann an Golgatha angekommen, wurde dann dieser Querbalken, der nur mitgebracht wurde, auf den Boden gelegt. Und der Verbrecher, oder in dem Fall Jesus, er musste sich hinlegen, denkt dran, einen aufgeschürften Rücken, musste sich hinlegen, erstmal auf den Boden, da war ja nur der Querbalken, das war noch nicht verbunden mit dem Pfahl, war nur der Querbalken, muss seine Arme ausstrecken und dann wird erstmal Nägel reingehauen. Wurde aber nicht so gemacht, dass man das hier reingemacht hat, wie es man oft in den Bildern kennt, weil es wird es gar nicht halten, sondern man hat durch den Handwurzelknochen oder durch die Elle und Speiche geschlagen. Das heißt, man wird dorthin gerichtet, festgehoben, dann schlagen die dort Nägel hier durch. Das muss unfassbar wehtun. Was hat man dann gemacht? Wie gesagt, es war nur der Querbalken, der Pfahl stand schon dort. Man hat Seile um den Querbalken genommen und man hat hochgezogen, an den Querbalken hoch. Man hing an diesem Querbalken und allein daran wurde man hochgezogen. Und dann wurde der Querbalken mit dem Pfahl verbunden und anschließend dann auch noch seitlich die Füße durch die Achillessehne oder durch Sprunggelenk, also auch das unfassbar, also wirklich unvorstellbar, wie krass es gewesen sein muss. Was ist aber das Schlimmste an der Kreuzigung? Das Schlimmste ist, jetzt hängt man dort, man hängt ja in der Luft, die Schwerkraft drückt ja nach unten. Was passiert? Man kann nicht atmen, weil aufs Zwerchfell gedrückt wird. Was ist der natürliche Reflex eines Körpers? Er will atmen, also drückt er sich hoch. Er steht aber nicht auf dem Boden, sondern er hängt an diesen 3 oder 4 Nägeln. Das heißt, die ganze Zeit drückt man sich an diesen Nägeln mit seinen Knochen, mit diesen Wunden, drückt man sich wieder hoch, dass man atmen kann, geht wieder runter, weil man keine Kraft hat. Und das ging bis zu mehreren Tagen. Über einen Tag hingen dort Verbrecher. Und auch bei Jesus waren es 6 Stunden. Da hing Jesus. Er hing dort am Kreuz. Er hing dort angespuckt. Er hing dort verspottet. Er hing auch nackt dort. Und mit einem Schmerzen, den wir uns nicht mal annähernd nur vorstellen könnten. Und das nicht, weil er sowas Böses getan hat, sondern weil er die Wahrheit gesagt hat. So viel zu dem körperlichen Leid Christi, dass er unseretwillen getragen hat. Wir wollen nun zu den 3 Kreuzesworten kommen und die auslegen. Kurz vielleicht noch vorab, die Reihenfolge ist nicht chronologisch, also mein Gott, warum hast du mich verlassen, wird in der Reihenfolge als 2. kommen und Herr, vergib ihn davor. Ich habe es einfach aus Strukturgründen, damit die Predigt mehr Sinn macht, anders gemacht. Wir fangen also an mit Markus 15, die Verse 33 bis 34. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zur 6. Stunde, das ist ungefähr 12 Uhr, also 12 Uhr mittags unserer Zeitrechnung, gab es also, da steht wirklich, eine Finsternis. Es war nicht dunkel wie nachts, wenn der Mond noch scheint und es war so ein bisschen da noch eine Laterne. Es war eine Finsternis über dem ganzen Land. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso wird es auf einmal 12 Uhr mittags stockdunkel, stockfinster? Und da gibt es natürlich dann auch gerade in der Forschung viele Ideen, die man haben kann. Wie kann man diese Finsternis erklären? Die erste Idee, die man vielleicht hat, ist, okay, das war eine Sonnenfinsternis. Der Mond hat sich genau vor die Sonne geschoben und deswegen wird es kurz mal dunkel. Das haut aber nicht hin, weil das Passafest mit dem Neumond verbunden war. Das heißt, ein Tag davor war Neumond. Da wird eine Sonnenfinsternis, ich weiß gar nicht, ob es gehen würde, aber auf jeden Fall wäre sie höchstens 3 Minuten möglich. Es war also keine Sonnenfinsternis. Was für Ideen kann man noch haben? Eine weitere Idee, die man haben kann, ist, vielleicht war es einmal ein Sandsturm. Vielleicht, es war ja auch in der Wüste, vielleicht kam Wind und es wurde so viel Sand aufgewühlt, dass alles irgendwie ganz trüb war und man hat nicht gesehen. Aber auch das ist nicht möglich, weil es war Regensaison und wenn alles nass ist, dann kann nicht so viel Nebel aufgewühlt werden, dass es wirklich Finsternis ist. Diese Finsternis, sie war nichts Natürliches und sie war auch kein Zufall, sondern diese Finsternis war etwas absolut Übernatürliches und sie hat auch eine Bedeutung. Die Frage ist nur, was für eine Bedeutung hat sie? Sie hat zwei Bedeutungen. Diese übernatürliche Finsternis, die zeigt uns zwei Dinge auf. Sie zeigt uns nämlich erstens die Finsternis, die wir in uns haben. Und zweitens zeigt sie die Finsternis, die in diesem Moment auf Jesus kommt oder die Jesus auf sich nimmt. Und diesen zwei Punkten möchten wir kurz näher erläutern. Der erste Punkt, es stellt die Dunkelheit in uns dar. Wir müssen natürlich die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn wir Menschen in völliger Dunkelheit leben würden? Also was wäre dann? Und es passieren zwei Dinge. Erstens, wenn es wirklich stockdunkel ist, also wir reden hier wirklich von Finsternis, wenn man im Keller ist und nicht ein einziges Licht hat und kein Fenster da ist, so dunkel, dass man nicht mal seine Hand vor den Augen hat, dann passiert nämlich eine Sache, wir haben keine Orientierung. Wir wissen nicht, wo wir sind, wir wissen nicht, wer wir sind, wir wissen nicht, was wir sind, wir wissen nicht, wo wir hingehen, wir wissen gar nichts. Wir leben in der Finsternis und wir haben keine Orientierung. Was ist das Zweite, was passiert? Ohne Licht ist das Universum nicht möglich. Wir sterben. Ohne Licht können wir nicht leben. Jetzt ist es so, wir Menschen haben ein großes Problem. Wir leben, geistlich gesehen, leben wir genau in dieser Finsternis. In Epheser 2, Vers 1 schreibt Paulus es so, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Wir sind geistlich tot. Wir leben geistlich gesehen. Wir leben in der absoluten Finsternis. Und warum tun wir das? Aufgrund unserer Übertretung, aufgrund unserer Sünden. Wir sind nicht angeschlagen, wir sind nicht krank. Wir sind geistlich tot. Wir sind orientierungslos. Wir wissen nicht, wo wir sind, wer wir sind. Wir haben keinerlei Orientierung. Wir sind tot. Und diesem Problem der Finsternis, nämlich der Sünde, da möchte ich heute mehr auf den Grund gehen. Denn Sünde ist ja schon so ein Wort, wir Christen, wir verwenden es eigentlich relativ oft. Also wir reden oft über Sünde, mal diskutieren wir vielleicht auch, ist das jetzt Sünde oder ist das nicht Sünde, was ist jetzt Sünde, was nicht. Wir reden oft über Sünde, aber wenn man mal es definieren müsste, dann ist es gar nicht so leicht zu sagen, was genau ist eigentlich Sünde. Was ist es? Was ist diese Sünde? Und was ist das Problem daran? Und ich habe versucht, diesem Problem ein bisschen auf die Spur zu gehen. Was ist Sünde? Was ist Problem? Und das Erste, was vermutlich auch euch gerade in den Kopf gekommen ist, was auch mir als Erstes in den Kopf gekommen ist, so wie man es eigentlich überall lernt, ist, Sünde ist die Auflehnung gegen Gott oder das Brechen des Gesetzes. Wir haben die 10 Gebote, du sollst nicht lügen. Was machen wir Menschen? Wir lügen. Und zwar, ja, manche mehr, manche weniger. Aber jetzt ist die Frage, ist das alles? Ist das Sünde? Meine These ist, dass Sünde etwas viel, viel, viel Tieferes ist, als, versteht mich nicht falsch, aber als nur mal zu sündigen, sich nur gegen das Gesetz aufzulehnen. Sünde, das ist schon richtig, ist einerseits, was wir falsch machen. Man nennt es die Tatsünde, also alles, was wir falsch machen mit unseren Taten. Aber es geht viel, viel tiefer. Und auf der Suche, auf der Frage nach diesem, was ist Sünde, habe ich ein Zitat eines Kirchenvaters gefunden, der auch ein Buch über Sünde geschrieben hat. Der Kirchenvater, er heißt Augustinus und er hat im 4. Jahrhundert gelebt. Und er definiert Sünde wie folgt. Er sagt, der Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Ich lese es nochmal. Der Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Was meint er damit? Er meint damit, man könnte auch übersetzen mit verkreist, er meint damit, der Mensch, er kümmert sich nur um sich. Er dreht sich nur um sich. Alles, was der Mensch macht, es geht um ihn. Er ist der Mittelpunkt seines Lebens. Er will Gott sein. Er will nämlich bestimmen, was gut ist, was schlecht ist. Er will bestimmen, was er machen darf und was nicht. Gott, wir sind der Mittelpunkt unseres Lebens. Und ich habe euch immer ein passendes Bild mitgebracht, das das sehr gut veranschaulicht. Wir sind das Zentrum unserer Welt. Wir sind das Zentrum unserer Welt. Wir drehen uns nur um uns selbst. Und wenn es in dieser Welt, in unserer Welt, wenn es da ein Problem gibt, dann hat das absolut erste Stelle. Egal was abgeht, egal was für Probleme, wenn wir ein Problem haben. Wir drehen uns nur um uns selbst. möchte euch mal ein Beispiel geben, wo man es auch praktisch in der Gemeinde sieht. Es wird ziemlich hart, nicht mehr auf die Füße treten, aber ich gehe mal von mir aus. Nehmen wir mal das Thema Beispiel Lobpreis in der Gemeinde. Wenn ich jetzt quasi mal so ein bisschen das reflektiere und über mein Verhalten im Lobpreis nachdenke und auch wie ich rausgehe, wie ich reingehe, was ich erwarte vom Lobpreis, dann fällt mir auf, dass ich eigentlich immer was zu motzen habe. Mal ist es zu laut, mal zu leise, mal sind Lieder zu alt, mal sind sie zu neu, mal ist die Band zu professionell und es ist eine Show und mal ist die Band aber auch wiederum nicht so professionell und mal passt mir das Lied überhaupt gar nicht. Wir finden immer ein Problem während des Lobpreises. Wir haben immer irgendwas. Muss ich aber mal die Frage stellen, für wen ist Lobpreis? Ist Lobpreis für dich oder für Gott? Die einfache Antwort ist, steckt da schon im Namen, loben. Wir machen es eigentlich für Gott. Warum reg ich mich dann auf? Es geht doch um Gott. Ob das Lied zu alt ist, ob die Band super professionell ist oder nicht, es ist doch egal. Es geht um Gott. Aber hier sehen wir, liebe Gemeinde, hier sehen wir, wie wir uns um selbst drehen. Es geht oft nicht um Gott, sondern auch um uns. Wir drehen uns um uns selbst. Und ich habe ein zweites Beispiel, das ist mir gestern Abend noch eingefallen, wo man es auch merkt, und es ist wirklich schrecklich. Man merkt es in der Evangelisation. Wir glauben, dass wir den Schlüssel haben für alles, Jesus Christus, dass er für alles gestorben ist. Wie können wir diese Botschaft immer für uns behalten? Aber wenn ich dann mit Leuten im Gespräch bin, dann gibt es doch immer irgendwas, das mich davon abhält, nicht das Evangelium zu verkünden. Mal ist es Scham, mal sind es andere Dinge. Aber ich muss mir ehrlich eingestehen, in meiner Welt ist ja alles gut, er rettet. Wir drehen uns um uns selbst, nur um uns selbst und alles geht um uns. Versteht mich hier nicht falsch, es geht nicht darum jetzt zu sagen, alles ist Sünde, weil wir drehen uns um uns selbst oder auch zu gucken, oh, jetzt ist alles Sünde. Es geht hier einfach nur darum aufzuzeigen, wie tief verwurzelt diese Sünde in uns ist, wie tief das in uns steckt, wie bitter nötig auch wir Erlösung haben. Was auch noch stark an diesem Bild ist, dass die Konsequenz der Sünde nämlich aufgezeigt wird. Das ist ein Mensch, der in seinem Universum ist, der nur um sich selbst dreht. In Römer 6 lesen wir, der Tod ist der Sünde Sold. Und genau das vermittelt auch dieses Bild. Gott ist fair und gerecht und wenn du dich dein ganzes Leben lang um dich selbst drehen willst und dich alles selbst bestimmen willst und du der Mittelpunkt deines Lebens sein darfst, dann darfst du das und zwar auch nach deinem Tod. Du darfst dich weiterhin um dich selbst drehen und ganz alleine vor dich hindrehen. Du wirst dann auf dich alleine gestellt, wenn es um Tod geht. Und dann kannst du in alle Ewigkeit auch um dich selbst drehen. Diese Finsternis, diese Sünde, die ist etwas viel, viel Tieferes als nur mal zu lügen. Diese Sünde ist eine tiefe, tiefe Verkrümmtheit in uns. Und es betrifft nicht nur, was wir tun, es betrifft sogar, was wir sind. Wir kommen da alleine auch gar nicht raus. Sünde betrifft unser ganzes Sein, was wir sind. Genau das, diese tiefe Finsternis, die wir in uns haben. Kommen wir zum zweiten Punkt, der zweiten Bedeutung der Finsternis, nämlich die Finsternis, die Jesus auf sich nimmt. Also all unsere Finsternis, all unsere Fehler, all unsere Selbstverliebtheit, all unsere Selbstverkrümmtheit, alles, was schlecht ist, kommt in diesem Moment auf Christus, auf den, der nie eine Sünde getan hat. Und wir lesen in Vers 34, was hat das mit Christus getan? Und zur neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also ungefähr nach 3 Stunden, um 15 Uhr, schrie Jesus dann laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das ist aramäisch. Und das heißt eben übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Interessante hierbei ist, dass es das einzige Zitat ist in dem gesamten Evangelien, in der ganzen Bibel, also Jesus kommt in den Evangelien vor, oder ihr wisst, was ich meine. Das ist das einzige Zitat, was wir wirklich wörtlich haben von ihm. Er hat aramäisch gesprochen von Muttersprache aus. Das heißt, es ist wirklich das einzige Zitat, was er wirklich genau so in dem Wortlaut auch gesprochen hat. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum wurde jetzt genau ein einziges Zitat von ihm, der Muttersprache, gesagt und alle anderen wurden übersetzt? Also warum wurden nicht, ja, viele gute Zitate, warum wurden auch nicht andere Zitate seiner Muttersprache? Und den einzigen Grund, den ich sehe, ist, dass es unfassbar, unfassbar eindrücklich gewesen sein muss, wie Jesus verwundet diesem Kreuz hing und ausschrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es muss unfassbar eindrücklich gewesen sein, sodass es ihnen anscheinend auch noch so im Kopf geblieben ist, dass sie gesagt haben, das übersetzen wir oder das schreiben wir wörtlich. Aber was genau ist es hier, was Jesus erfährt? Ich wiederhole mich nochmal. All diese von uns Menschen gemachte Finsternis, die kommt auf Jesus. Und was nun passiert ist, dass Gott, der Vater, sich von seinem eigenen Sohn abwenden muss. Gott, der Vater, muss seinen Sohn verlassen, weil er mit unserer Schuld beladen war. Ich habe sehr lange versucht, das in Worte zu fassen. Es ist für uns nicht vorstellbar. Es ist nicht in Worte zu greifen, was das für Jesus bedeutet hat. Einige Verse weiter vorne, im hochpriesterlichen Gebet, sagt Jesus sogar noch: Der Vater und ich, wir sind eins. Wir sind eins. Wir sind eine Einheit. Und diese Einheit, die wir in dem gesamten Leben Jesu anschauen können, wird hier nun gebrochen, wird zerrissen. Er wird von Gott, dem Vater, verlassen. Ja, liebe Geschwister, das, was Jesus hier am Kreuz erlebt, ist das Gericht Gottes. Es ist das, was jedem Einzelnen hier von uns zusteht. Es ist das, was wir eigentlich verdient hätten. Jesus erleidet, was jeder einzelne Mensch verdient hat. Und wisst ihr was? Er erlebt auch, was jeden einzelnen Mensch erwartet, der sich nicht auf die Vergebung der Sünden Christi beruft. Das erwartet einen, die vollkommene Gottesverlassenheit nach dem Tod. Gott zieht sich zurück und wir können uns dann, wir drehen uns nur um uns selbst. Es muss schrecklich sein, es muss unfassbar schrecklich sein. Anschließend stirbt Jesus. Aber Jesus, wir wissen, er ist nicht tot geblieben. Er hat den Tod besiegt und er sagt dann auch in der Offenbarung: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Weil Jesus so wurde wie wir, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat, weil er zu uns runterkam, erst dadurch ist wieder der Weg zum Vater frei und deswegen auch die Schlüssel der Hölle. Und wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir kommen zum zweiten Bibelwort der Predigt, die sind kürzer. Und da sprach Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hängt also unschuldig am Kreuz, nackt, angespuckt, spottet, wahrscheinlich mit extrem wenig Blut im Körper, aufgeschlagenem Rücken, unfassbaren Schmerzen. Gottes Sohn hängt dort an dem Kreuz, aufgeschlagen im Rücken und angespuckt und verspottet. Und was sagt Jesus zu denen, die es ihm antun? Er sagt und spricht ihnen: Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. In all diesen Schmerzen, in all diesem Spott, den Jesus erlebt, äußert Jesus den Wunsch: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Also wir müssen ja mal wirklich ehrlich sein, wenn jemand jemals auf der Welt das Recht hatte, jemanden zu verfluchen, weil er was Falsches getan hat, dann war es Jesus am Kreuz. Er hätte alles Recht der Welt gehabt, zu sagen: Ihr seid alle verflucht. Ihr habt gerade den, durch den die Welt erschaffen wurde, ans Kreuz gehangen. Er hätte alles Recht der Welt gehabt, zu sagen: Ihr seid alle verflucht. Aber wisst ihr was, liebe Gemeinde, und das ist das Schöne: Gottes Gnade, sie ist wirklich viel, 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 viel größer als wir uns das jemals vorstellen könnten. Und wisst ihr was? Es ist auch wichtig, sonst wird es nicht einer einzige in diesem Raum zu Gott schaffen. Ich möchte, um das zu vertiefen, nochmal ganz kurz einen Exkurs machen. Jetzt haben wir vorhin über Sünde geredet und Sünde definiert. Habe ich eine Frage an euch, liebe Gemeinde. Was denkt ihr, ist das Gegenteil von Sünde? Hat jemand eine Idee? Was denkt ihr, ist das Gegenteil von Sünde? Gar nicht so einfach. Sagt es einfach aus, wenn jemand eine Idee hat. Ja, zu Gottes Ehre leben. Es gibt wirklich ein Gegenwort, das wirklich auf den Punkt bringt. Sündlos, ja, knapp. Liebe. Liebe ist das Gegenteil von Sünde. Gott, Jesus spricht nämlich Matthäus 22, er gibt zwei Gebote, das Doppelgebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Das ist das erste Gebot und das höchste. Und ein zweites gibt er, das gleich hoch ist, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben. Und das ist jetzt wichtig, so wie du dich selbst liebst, so sollst du deinen Nächsten lieben. Nicht, du sollst dich auch selbst lieben, so wie du dich selbst liebst, so sollst du auch deinen Nächsten lieben. Was ist Liebe in der Bibel? Sorry, dass ich so viel Definition habe, aber was? Ne? Liebe in der Bibel ist den anderen höher achten als sich selbst. Steht es in Philipper 2 wörtlich, aber die ganze Bergpredigt ist zum Beispiel voll davon. Erst den anderen zu achten und dann auf sich zu schauen, das ist wirkliche Liebe. Jesus sagt ja auch, wenn du zu viel hast und dann abgibst, das können auch die Gottlosen. Wahre Liebe ist, wenn du selbst nicht genug hast und dann auf den anderen schaust. Das ist das Gegenteil von Sünde, von Selbstliebe. Ein nicht nur auf sich schauen, sondern auf den Nächsten schauen. Und wisst ihr was? Genau das ist, was Christus am Kreuz macht. Er hängt dort ohne jegliche Schuld, unschuldig. Und er schaut nicht auf sich und sagt, Gott, helf mir, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, verfluch sie alle, mir geht es gerade schlecht, sondern er schaut auf dich. Jesus, in all diesem Leiden schaut er nicht auf sich, sondern auf dich. Und wisst ihr was? Deswegen, genau deswegen reden wir von der unvorstellbaren, von dieser riesengroßen Liebe Gottes. Er ist die vollkommene Liebe, nicht mal am Kreuz hört diese Liebe auf. Nicht mal, wenn du ihn ans Kreuz bringst. Nicht mal dann hört seine Liebe für dich auf. Das ist grenzenlose Liebe, liebe Geschwister. Das ist unvorstellbar, das ist grenzenlos. Liebe, wie sie niemand sonst haben kann. Und auch Liebe, die vollkommen ist und deswegen auch erst das Gesetz erfüllt. Kommt zum dritten Punkt, dritten Bibelvers. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. Es ist vollbracht, ich habe es euch hier auch auf Griechisch mitgebracht, das ist ein einziges Wort. Das heißt wörtlich, es ist vollbracht worden. Und dieses Wort, dieses Teleo, man kann es mit zwei verschiedenen Dingen übersetzen, nämlich einmal mit vollenden oder so vollkommen machen. Es gibt auch noch eine andere Übersetzung, die irgendwie nicht so ganz passt, nämlich Steuern zahlen. Ich weiß noch, als wir für Griechisch lernen mussten, hatten wir auch diese Vokabel und ich habe, glaube ich, dreimal nachgeguckt, ob das passt, weil irgendwie vollenden und Steuern zahlen, also man kann sich sicher irgendwie herleiten, aber naja. Auf jeden Fall, wenn man sich dann drüber Gedanken macht, wo kommt das her, dass wir eigentlich das mit Steuern zahlen übersetzen können, dann wird man schnell fündig. Nämlich mussten ja die Juden Steuern zahlen an die Römer. Die hatten dann so Schreiben. Und wenn sie dann zu den Römer kamen und so ein Schreiben vorgelegt haben und es bezahlt haben, dann kam ein Stempel drauf, nämlich mit Tetelestai. Genau dieses Wort. Wenn man quasi ein Schreiben hatte mit den ganzen Steuern, die man zahlen musste, dann kam ein Stempel drauf und der heißt dann eben im übertragenen Sinn so viel wie, deine Schuld ist beglichen, es ist fertig, du musst nichts mehr bringen, wir sind quitt. Diesen Sinn hat es, was Jesus hier ausschreit. Jesus hat es vollbracht. Er hat unsere Schuld völlig beglichen. Das Schöne ist, wir wollen ja auch über das Evangelium heute reden, dieses Wort, es ist die Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Es ist ein Wort, mit dem man das christliche Glauben zusammenfassen kann. Es ist vollbracht worden für dich. Nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so viel getan hast. Es ist für dich vollbracht worden. Und wisst ihr was? Deswegen, genau deswegen ist es kein Babyschritt in den Glauben rein und dann geht's los. Sondern genau deswegen ist es unser täglich Brot. Weil wir uns immer wieder bewusst werden müssen. Es ist für uns vollbracht worden. Es ist nicht, dass wir einmal die Sünden beglichen haben und jetzt sind wir am Losrennen. Jetzt haben wir es richtig geschafft. Nein, jeden Morgen müssen wir aufstehen und bekennen, wir können es nicht. Sondern es ist vollbracht worden. Dieser Gedanke ist für uns sehr, sehr schwierig. Wir fallen sehr oft in Werksgerechtigkeit, also dass wir doch durch unsere Werke vollbringen wollen. Und das tun wir in zwei Dingen. Nämlich einmal in uns, also gegen uns, und einmal gegen andere. Wie oft denken wir, dass wir es nicht wert sind? Dass wir schon wieder einen Fehler gemacht haben? Jetzt haben wir schon wieder was verbockt? Wir sind nicht gut genug, nicht heilig genug? Und jetzt ist das schon wieder schiefgelaufen. Aber wisst ihr was, liebe Gemeinde? Es ist vollbracht worden. Ihr könnt nicht gerechter und heiliger sein als durch das Blut Christi. Es ist für euch vollbracht worden. Oft fallen wir auch in die andere Richtung. Wir denken, also bei mir läuft es gerade relativ gut, bei dem, schwierig. Wir denken oft, dass wir bessere Christen sind als andere. Nicht bewusst, aber unterbewusst. Wir sind immer wieder am Vergleichen, wie es bei anderen läuft. Das haben aber nicht nur wir gemacht, das haben auch die Jünger gemacht. Es gibt ja auch die Stelle, Jesus kam zu ihnen und sie haben sich gestritten. Wer wird wohl der Größte sein im Himmel? Müsst ihr euch mal vorstellen. Wer wird der Größte von uns sein? Ich werde recht zocken. Nein. Ich, du hast schon was du gestern gemacht hast. Ich, super heute. Es ist in uns Menschen verankert. Werden wir wieder bei Sünde, Selbstverkrümmtheit. Wir wollen die Größten sein. Aber auch euch, es ist vollbracht worden. Heiliger und gerechter könnt ihr nicht werden. Es ist für euch vollbracht worden. Es ist vollbracht worden. Christus am Kreuz hat es für uns vollbracht. Er hat die Schuld beglichen. Und allein darauf können wir uns berufen, auf nichts anderes. Wir können uns nicht deswegen rühmen. Wir können uns nur darauf berufen, sagen, Christus, du mit deiner endlosen Liebe, ich habe dir nichts zu bringen, aber du hast es für mich vollbracht. Ich bete noch. Es ist vollbracht worden, Vater. Wir danken dir dafür, dass du es vollbracht hast, dass wir nicht vollbringen müssen. Wir danken dir, dass es nicht gerade vollbracht wird oder irgendwann vollbracht sein wird, sondern wir danken dir, dass du es für uns vollbracht hast. Und wir wollen dich bitten, dass wir dem immer mehr Raum in unserem Leben geben, dir und deiner Liebe, dass wir vollkommen werden, dass wir uns gewiss werden, du hast es vollbracht für uns. Wir danken dir für das, was du uns getan hast. Zur Ehre. Amen.